ich sag mal so, der grüne Kapitalismus ist jetzt gezwungen anzuerkennen, dass wir auf größere Katastrophen zuarbeiten. Der klassische Kapitalismus hat eigentlich das alles ausgeblendet, so was an negativen Folgen von ihm ausging, also Umweltverschmutzung, Armut und insgesamt zur Zerstörung der Lebensgrundlagen auch vor Ort. Das konnte ausgeblendet werden, weil einfach lange Zeit die Erde einfach als sehr groß und sehr stabil schien. Also in einem Raum gearbeitet wurde, irgendwie, der keine Grenzen zu haben schien, wo man immer weiter abholzen konnte, wo man immer weiter aus der Erde holen konnte, wo man die Luft immer weiter verpesten konnte. Und das hat sich jetzt Schritt für Schritt verändert. Ja. Also so lokale Verschmutzungen und so weiter irgendwie sind als erste aufgegriffen worden. Da gab es dann auch so in den 80ern irgendwie das große Thema Waldsterben und der deutsche Wald irgendwie geht kaputt und so und die Flüsse sind vergiftet. Und dann fing das Ganze an, irgendwie, dass halt was getan werden musste, ja, dass halt nachgebessert werden musste, also mit Filtern oder mit so kleinen Maßnahmen. Und das Ganze aber die Logik an sich einfach weiter lief, ja, bisher. Und das passiert jetzt halt im großen Maßstab. Also auf globaler Ebene wird einfach gesehen, dass es schlecht läuft. Ja, also der Klimawandel ist nicht aufzuhalten, beziehungsweise die Klimakatastrophe. Und nun gerät in Blick, dass halt bestimmte Mechanismen da verantwortlich sind und die werden versucht zu identifizieren. Und da wird dann versucht, kapitalistische Lösungen zu finden. Ja. Also es ist genau das Gleiche, was vorher läuft, nur dass einfach diese Zerstörung, diese Ökologie ins Zentrum rücken muss, weil eben sonst wirklich auf kurz oder lang einfach gar nichts mehr geht.
Du hast in diesem Workshop im Prinzip den Zusammenhang zwischen den Mechanismen des grünen Kapitalismus und ja, der verschiedensten Seinsarten von Wissen quasi hergestellt. Deshalb meine Frage, was hat denn Wissen mit dem grünen Kapitalismus zu tun?
Der Kapitalismus ist aus meiner Perspektive einfach so ein Raum, ein Wissenssystem, das annimmt, dass eigentlich die Wirklichkeit komplett durchdrungen werden kann. Ja, also, dass die Realität, die materielle Realität, in der wir so leben, sich eigentlich wie so ein unendliches Plateau dem Menschen darbietet, wo er schon ganz viel erkannt hat, wo er sich einen sicheren Raum gebaut hat, in dem er überleben kann. Der kapitalistische Raum, wo alles unter Kontrolle ist, wo alles verwertet wird, wo alles seinen Preis hat, wo alles ganz angenehm ist. Und dieses Plateau streckt sich in die Unendlichkeit natürlich. Also da gibt es viele dunkle Bereiche, die noch nicht erobert worden sind, die noch nicht durchdrungen worden sind von Menschen. Aber es ist an sich einfach alles nur eine Frage der Zeit. So. Also es gibt so einen Raum des Nichtwissens, der aber eigentlich nicht relevant ist, beziehungsweise der nur darauf wartet, noch entschlüsselt zu werden. So. Ich habe das im Workshop verglichen mit einem Einkaufszentrum. Das fand ich eine ganz, ganz nette Sache eigentlich so. Wo ein Einkaufszentrum, so ein Shoppingcenter, ist dort der perfekte kapitalistische Raum. Ja? Es ist perfekt klimatisiert, es ist sauber, alles nett. Es gibt was zu essen, es gibt saubere Toiletten, es gibt alle Dinge, die man so haben möchte oder die man so braucht, kann man da kaufen und nichts stört dieses schöne Bild. So. Und das ist dieser kapitalistische Raum. Außerhalb von diesem kapitalistischen Raum ist natürlich die große weite Welt und da gibt es dann eben auch Bereiche, also das sind dann diese Bereiche, die einerseits vielleicht noch erobert werden können, ja, wo das Shoppingcenter vergrößert werden kann, noch ausgebaut werden kann und sind eben diese Bereiche, die einfach im Moment noch diesen Kapitalismus stören, ja, wo Störungen von außen kommen. Zum Beispiel, wenn da nebenan ein Sumpf ist, neben dem schönen Parkplatz und dann wird im Sommer kommen da immer die Fliegen und die stechen dann die Leute, die shoppen gehen wollen. Das stört natürlich den schönen Ablauf und da muss man dran arbeiten. So. Das ist so dieser klassische Kapitalismus. Und der grüne Kapitalismus merkt jetzt einfach, okay, da draußen ballt sich was zusammen, ja, das Shoppingcenter ist doch bedroht, Also die Menschen sind bedroht und es läuft nicht alles so rund. Und es wird einfach offen darüber gesprochen, beziehungsweise mit dem Finger drauf gezeigt, okay, wir müssen bestimmte Sachen, müssen wir jetzt ändern. Ja? Es müssen Lösungen her für Probleme, die nicht nur von außen kommen, also nicht nur diese Fliegen, die von außen irgendwie die Leute stechen, sind das Problem, sondern durch unser Handeln, durch den normalen Ablauf des Shoppingcenters entstehen Störungen. Ja? Zum Beispiel sind die Angestellten nicht glücklich genug. Ja? Oder die Luft kommt nicht schnell genug ins Einkaufszentrum. Ja? Und das heißt, dieser Raum, ja, dieses bekannten Wissens, der wird einfach, also das ist im grünen Kapitalismus genannt im Kapitalismus, das ist alles total in Ordnung. Aber es werden diese dunklen Flecken quasi irgendwie, da wird geguckt, okay, wie können da ökologische Lösungen rausgeholt werden, um das einfach zu optimieren, was jetzt gerade läuft.
Du hast von dunklen Flecken des Nichtwissens gesprochen. Ich würde gerne darauf näher eingehen. Zunächst erstmal mit der Frage, warum hilft uns eigentlich dieses Modell, diesen grünen Kapitalismus besser zu verstehen? Und inwiefern macht sich denn der grüne Kapitalismus diese Wissensebene zunutze?
Der grüne Kapitalismus verkauft den Glauben daran, dass das alles so weitergehen kann, nur besser werden wird. Mit Entdeckungen, die noch kommen werden. Also dieser Raum des Nichtwissens uns Lösungen geben wird. Das ist so die grundsätzliche Weltanschauung, ja? Die grundsätzliche Weltanschauung des Kapitalismus, wo alles einfach geordnet werden kann und alles gemessen werden kann und alles verwertet werden kann. Dem ist aber nicht so. Wir leben in einer chaotischen Welt, ja? Wir haben ein riesiges planetares Klimasystem, das wir bei allen Messungen und bei allen Modellen einfach nicht hundertprozentig verstehen und schon gar nicht kontrollieren können. Ja? Da sind Bedrohungen und Wechselwirkungen da drin, die wir nicht kontrollieren können. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir sagen können, okay, der Kapitalismus kann nicht funktionieren. Ja? Unsere rationale Herangehensweise, die wir da versuchen, also die der Kapitalismus, der grüne Kapitalismus da versucht, kann nicht funktioniert nicht. Das kann man ganz materiell zeigen, aber das kann man eben auch so vom philosophischen Standpunkt her aus zeigen. Ja? Eine Lösung zum Beispiel des grünen Kapitalismus ist das mit dem CO2. Ja? Es wird so getan, als ob die resultierende Umweltverschmutzung von Produkten oder von Verfahren der Produktion nur sich über das CO2 definieren lassen. Ja? Das ist schon mal eine krasse Reduktion von diesen ganzen Sachen, von diesen ganzen Komplexität, diese ganzen materiellen Wechselwirkungen, die da passieren, auf einen kleinen Aspekt, den wir dann sehr gut messen können, den wir sehr gut beobachten können und den wir nach dem Gedanken sehr gut kontrollieren können. Ja? Das CO2 wird quasi operationalisiert, das wird als Variable gedacht, woran wir das messen können, wie groß die Destruktivität von diesem Prozess ist und dann als Variable benutzt, um das mit anderen Sachen gleichzusetzen, wo wir diese Destruktivität, diese Zerstörung, die da passiert, wieder ausgleichen können und so zu einem positiven Ergebnis kommen. Das wird dann als Lösung verkauft. Ja? Da steht dann auf Produkten steht dann drauf, das ist CO2-neutral. Oder dann, wenn man mit dem Bus fährt, kann man nochmal 1 Euro extra zahlen und dann ist dann das CO2 neutralisiert. Ja, das ist quasi ein magischer Vorgang, wo das angeblich neutralisiert wird. Ja. Und das sind so Argumente, die machen halt den grünen Kapitalismus ja quasi unbesiegbar, ja, weil er dasteht als absoluter Sauberheld und zeigt, okay, es kann ja gehen, ja, es geht ja, wir finden ja Lösungen, wir haben hier große Probleme, aber hier CO2-Neutralität, dann ist ja alles schick. Und diese Lösungen werden einfach präsentiert aus dieser Haltung heraus, dass wir das alles wissen können, ja, dass das alles bekannt ist, dass wir das alles messen können und dass es dadurch keine Probleme gibt, die wir nicht kontrollieren können. Und hier, denke ich, muss die Kritik ansetzen, wo wir sagen, so nein, das kann nicht sein, ja, das stimmt nicht, das ist falsch. Ja. Diese Argumente sind nicht gültig, man kann damit nicht argumentieren, das ist jetzt eine CO2-neutrale Fahrt, deswegen können wir so viel rumfahren, wie wir wollen, sondern wir müssen die Sachen in der Komplexität sehen und in der Komplexität anerkennen und auch anerkennen, dass wir das nicht kontrollieren können, ja, dass es keine einfachen technischen Lösungen geben kann, sondern dass die Grundlogik davon nicht stimmt. Warum müssen wir alle mit den einzelnen Autos rumfahren? Warum müssen diese Produkte so produziert werden, dass sie Umweltverschmutzung produzieren? Warum brauchen wir diesen ganzen Lebensstandard? Warum das alles?
In dieser ganzen Debatte darum, wie man nachhaltig konsumieren, leben kann, fällt ja auch zumeist dieses Stichwort Greenwashing. Was hat es denn genau damit auf sich? Und wenn wir mal davon ausgehen, dass es natürlich auch Produkte gibt, die gelabelt sind als beispielsweise Fairtrade oder als Bio oder wie auch immer, inwiefern ist denn diesen Labels Glauben zu schenken oder diesen Versprechen, die dahinter stehen?
Also das sind zwei große Punkte. Ja. Von Greenwashing sprechen wir im Normalfall dann, wenn wirklich sehr wenig Substanz dahinter steckt. Ja. Also wenn zum Beispiel Vattenfall groß plakatiert, was für ein grüner Konzern sie sind, weil sie jetzt ihren Strommix, den Anteil der erneuerbaren Energien erhöhen. Das ist gut und schön, ja, aber wenn 80% Atom- und Kohlestrom noch aus der Steckdose kommen, dann ist das nicht gut, ja, dann bringen auch diese 20% nichts, vor allem, wenn man dann nochmal genauer hinguckt, wo diese 20% wirklich herkommen und wie nachhaltig die produziert werden. Und mit den Labeln ist es dann eine Stufe besser, ja, sage ich mal, weil da wird dann schon kontrolliert bei manchen Labels, ja, bei den guten Labels. Also Fairtrade ist ein gutes Beispiel, weil zum Beispiel dieses bei McDonald's, ja, bei Starbucks, ja, du hast dieses Label Rainforest Alliance. Die Standards sind ganz toll, ja, wirklich. Umweltschutz, Naturschutz und Arbeitnehmerinnenrechte und Gewerkschaftsfreiheit und so weiter. Ja, ganz tolle Standards. Das Problem ist, es ist bekannt, dass niemand kontrolliert. Dadurch ist natürlich eine Zertifizierung leicht und dadurch sind die Rohstoffe immer noch sehr billig. Wenn du auf der anderen Seite hast, zum Beispiel Schokolade von Gepa, ja, so die Gründungsfirma oder die Gründungsvereinigung von diesem ganzen Fairtrade-Gedanken, da hast du wirklich direkte Verhältnisse dieser Firma zu den Produzenten, ja, zu den Produzentenkooperativen. Ja, da passiert was, da ist ein Austausch, da kann man sich relativ, und ich sage immer relativ, wenn man weiß, ist natürlich nie hundertprozentig, aber man kann sich relativ sicher sein, dass da gute Sachen passieren. Ja? Also dass da wirklich das dort ankommt, wo das auch soll. Und ich glaube, darauf muss man so als Konsument auch setzen. Ja? Also je direkter, je näher ich dran bin, desto weniger brauche ich diese Labels, bin ich angewiesen auf diese Labels. Wenn man in einer solidarischen Landwirtschaft ist, die einfach vor Ort produziert und wo man die Leute kennt, die produzieren, wo man den Acker kennt, auf dem das Gemüse wächst, wo man vielleicht selber auch mal rausfährt und mitmacht, da braucht man kein Label. Ja? Da bringt es nichts, nochmal jemanden extern kontrollieren zu lassen, ob jetzt wirklich alles hundertprozentig bio ist. Wenn ich den Ort sehe und den Hof sehe und das eine gemeinsame Sache ist, dann kann ich da Vertrauen haben und dann kommt da auch was Gutes raus. Wenn es nur darum geht, so ein Label zu haben, wenn es nur darum geht, irgendwie das auch wieder zu verkaufen, dann ist eigentlich vorprogrammiert, dass halt betrogen wird oder dass halt eben dieses passiert, was mit diesem Greenwashing genannt ist. Dass Firmen herausstellen, was sie alles Großes Ökologisches tun, wie bio sie hier sind und wie bio sie da sind, aber eigentlich an diesem Grund funktionieren, sich absolut nichts ändert.
Nun hat ja aber nicht jeder eine verfügbare Ackerfläche in der Nähe. Und wenn aber nicht einmal die sogenannten grünen Produkte mit den Labels ihr Versprechen halten können, was für eine Wahl haben denn dann noch eigentlich Konsumentinnen, denen aber dennoch ökologische Aspekte tatsächlich wichtig sind?
Und das ist genau das Problem. Als einzelner Konsument oder Konsumentin wirst du wenig tun können, um das System, ja, und das System Kapitalismus zu verändern. Ja, wenn du im Bioladen einkaufst, ist das gut und schön. Und wenn der Bioladenbesitzer total nett ist und seinen Angestellten total nette Löhne zahlt, ist das auch gut und schön. Aber es ist natürlich im Großen und Ganzen, im Funktionieren, ist es wunderbar integriert und läuft genau nach der gleichen Logik. Ja? Es liegt nicht an den einzelnen Menschen. Es liegt nicht daran, wie schlecht oder wie gut diese einzelnen Menschen sind. Deswegen ist auch die moralische Kritik, die immer geäußert wird am Kapitalismus, so, oh ja, die Banker, das ist bloß, das Problem ist die Gier der Banker oder das Problem ist, das sind die Investoren, die Bösen und so weiter irgendwie so. Das greift alles viel zu kurz, weil selbst die nettesten Menschen quasi, wenn sie sich kapitalistisch verhalten, wenn sie sich kapitalistisch organisieren, ändern sie nichts daran, dass das Große und Ganze eine wirklich zerstörerische Logik entfaltet. Und diese Entfremdung von den Waren, von den Produktionen, von allem, ja, in der Gesellschaft weiter voranschreitet. Was notwendig ist, dass sich auf antikapitalistische Art und Weise organisiert wird. Und das hört sich erstmal total groß an, ja, so als so ein unerfüllbares Ideal von ganz wenigen Leuten vielleicht. Auf der anderen Seite sind kleine Schritte natürlich ganz, ganz schnell machbar auch, ja. Also es gibt Wohnprojekte, es gibt Häuser, die gehören den Bewohnerinnen, ja. Es gibt wie in der solidarischen Landwirtschaft, es gibt Äcker, die muss ich nicht persönlich kaufen und da selber mein Gemüse anpflanzen, sondern ich kann mich mit Leuten zusammen organisieren und es wird Gemüse produziert, das wir auch zusammen essen. Das ist eigentlich für alle Seiten eine Win-Win-Situation. Es erfordert eben natürlich ein bisschen Aufwand und es erfordert überhaupt erstmal den Willen dazu. Ja.
Wenn wir uns vor Augen halten, dass Ökologie, Nachhaltigkeit mit der Logik des Kapitalismus sowohl also praxismäßig als auch philosophisch eigentlich nicht so richtig miteinander sich vereinen lässt, dann würde ich an dieser Stelle doch etwas größer gedacht fragen, was wären denn abgesehen von diesen Beispielen, die du genannt hast, noch weitere ernsthafte Lösungsansätze, ja, eine ökologische Gesellschaft aufzubauen, frei von diesen kapitalistischen Zwängen? Also wie kann man diese Zwänge nach und nach eindämmen?
Ich denke, es passiert an ganz vielen Orten auf der Welt, ja, passieren Sachen, passieren Aufbrüche, passieren Initiativen, die in eine positive antikapitalistische oder postkapitalistische Richtung weisen. Ja. Es gibt da von den Zapatisten in Mexiko, gibt es diesen Spruch, fragend schreiten wir voran. Ja. Also wir müssen einen Schritt gehen nach dem anderen und dann weitere Lösungen finden. Ja. Da will ich jetzt nicht sagen, dass das nicht gesamtgesellschaftlich möglich ist oder dass das nur im Kleinen realisiert werden kann. Im Gegenteil, ja. Das denke ich, man kann ganz viel tun auf großer Ebene. Aber das bis jetzt im Moment ist es einfach sehr weit weg. Ja. Ich sag mal, ein ökologischer Umbau der Gesellschaft, ja, wenn wir können anfangen zum Beispiel mit öffentlichem Personennahverkehr, ja, mit Bahnfahrten, ja, das könnte komplett umsonst sein. Ja. Das wäre schon mal ein riesiger Anfang. Ja. Man könnte da sehr viel tun, wenn der Wille wäre, das wirklich anzupassen auf die Bedürfnisse der Menschen und nicht auf die Kapitalverwertung. Ja. Das ist im Kapitalismus allerdings nicht machbar. Ja. Man kann sagen, okay, man hat eine Verstaatlichung, also wenn es ein staatlicher Konzern wäre, so wie es mal früher war, ja, wäre das schon positiver und wäre das schon weniger durch diese Gewinnerwartungen getrieben. Und das stimmt auf alle Fälle, aber es ist natürlich trotzdem nochmal was anderes, als wenn das wirklich so in lokaler Selbstverwaltung ist. Ja, dass die Kommunen wirklich selber gucken können, okay, wie brauchen wir das und was sind die Bedürfnisse hier vor Ort, wie können wir das lösen und die Menschen gefragt werden, die wirklich darauf angewiesen sind. Ja. Das ist jetzt sehr abstrakt, ja, und das ist jetzt natürlich wieder weg von dem Einzelnen. Und ich glaube auch, ja, dass es auf einer einzelnen Ebene kann es da einerseits keine Lösung geben, ja, und andererseits stimmt es natürlich, dass jeder Einzelne und jede Einzelne erstmal anfangen muss, aber auch wirklich damit zu hinterfragen, ja, nach was für einem Modell lebe ich eigentlich mein Leben und was für Wünsche habe ich so für mein Leben, was ist mir wichtig in meinem Leben. Und das ist vielleicht auch aus einer privilegierten Perspektive gesprochen, ja, aber Leute, die Privilegien haben, sollten erstmal anfangen, die auch einzusetzen. Ja. Wie viel Lohnarbeit mache ich eigentlich? Ja? Was für ein großes Auto brauche ich? Was habe ich für Luxusgegenstände? Wo fliege ich jetzt dieses Jahr wieder hin? Ja, so. Das sind schon Sachen, wo es darum geht, da auch anzusetzen. Ich glaube bloß, dass es schwierig ist, dann da anzuhalten, ja, und dann sich quasi so glücklich zu kaufen oder sich so rein zu kaufen, sich nur noch vegan zu ernähren, sich nur noch in ökologische Klamotten zu kleiden und weiß nicht, nur noch mit der Bahn zu fahren, ja, und sich das alles so zu leisten und das alles so mit so einem Gefühl der Reinheit und mit so einem Gefühl mit so einer Idee durch die Welt zu gehen, okay, ich tue ja meinen Teil, ja, und damit ist fertig. ich denke, wir stecken da alle drin und wir müssen da alle zusammen gucken, wie wir zusammen rauskommen.